Heute in CT-Uplink spüren wir Datenspione im Heimnetz auf. Wir haben Öko-Smartphones getestet und auf eBay eine Behörden-SSD mit sensiblen Daten entdeckt. Bis gleich. CT-Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok von Europas größtem IT- und Tech-Magazin, der CT. Und wir haben heute auch wieder eine neue CT. Kurz vor Weihnachten noch haben wir für euch frischen Lesestoff produziert. Das ist die CT Nummer 1 2020 schon. Genau, ist aber noch vor Weihnachten draußen, könnt ihr jetzt am Kiosk oder wo auch immer bekommen. Die meisten von euch haben wahrscheinlich ein Abo. Und ich würde sagen, wir haben am Ende des Jahres nochmal richtig was rausgehauen an Themen. Und deswegen, ich glaube, es ist fast einer der besten CT-Uplinks, glaube ich, dieses Jahr. Allein von den Themen her, Dem, ich habe hier drei super Gäste.
Aha, ja. Das gilt jetzt dem Gast. Ja. Ja, Georg Schnurer, hallo, ich bin der mit der SSD sozusagen. Also ja, wir haben eine spannende SSD gefunden, beziehungsweise die hat uns ein Leser zugeschickt, der aufmerksam genug war und da waren interessante Daten drauf, aber dazu später mehr.
Peter Siering, ich sitze hier heute, um ein Projekt vorzustellen, das wir gemacht haben, mit dem man Datenschleudern nachspüren kann.
Mein Name ist Christian Wölbert, ich habe Gretas Gadgets mitgebracht, die Öko-Smartphones und freue mich davon zu berichten.
Gut, ich würde sagen, Peter, wir fangen mit dir an, weil du hast am meisten gebastelt und wir sind jetzt in der Weihnachtszeit, da wird ja viel gebastelt und du hast aber keine Geschenke gebastelt, ja, vielleicht aber auch doch Geschenke gebastelt, nämlich mit einem Raspi eine Art, ja, wie nennt man das, so ein Spion im Heimnetz, aber ein Spion, der für einen selber arbeitet, gebaut.
Ja, eine Spionierstation kann man das vielleicht nennen. Ne? Mhm. Also, Basis ist ein Raspi und das ist einige Software drauf, die dafür sorgt, dass ein eigenes WLAN entsteht. In dieses WLAN kann man Geräte stecken, denen man misstraut und kann ihnen einfach auf den Netzwerkverkehr schauen.
Also es funktioniert eigentlich so, dass man das an seinen Router einfach mit anschließt und dann muss der Verkehr zu dem Gerät einfach über den Raspi laufen.
Genau, es ist ein Router hinterm Router, wenn man so will. Ne? Weil wenn man es versuchen würde in dem eigenen Heimnetz, wo viele Geräte unterwegs sind, hat man immer das Problem, dass unheimlich viel Verkehr zu sehen ist und man da eigentlich gar nicht durchblickt. Und deswegen die Idee, es in ein separates Netz zu packen.
Okay, und dann schließt man daran einfach ein Gerät an, vielleicht mit einem LAN-Kabel, wenn es eins hat, oder wahrscheinlich auch einfach über ein WLAN.
Die Regel extra. Wird WLAN sein, aber man kann über einen USB-Ethernet-Adapter auch kabelgebundene Geräte anschließen
und beobachten. Also, und was für Beispiele habt ihr da? Also gibt's da einfach Geräte, die da besonders verdächtig schon mal sind für euch?
Ja, wir haben angefangen mit dieser Technik, das ist jetzt nicht ganz neu, sondern wir haben vor einem Jahr schon mal die Smart-TVs angeschaut und haben geguckt, wie viel Verkehr verursachen die. Und da sind so einige Tools bei, mit einigen Tools warm geworden, die jetzt auch in diesem Projekt drin sind. Und mit dem Projekt haben wir uns konkret drei Geräte angeschaut nochmal. Eine IP-Kamera, so eine Billigkamera, eine Steckdose, die man zwar beim Aldi gegeben hat. Und wir haben auch die aktuellen Smart-TVs nochmal ein bisschen beobachtet mit der Lösung, um eben einen Eindruck zu gewinnen. Mit wem reden die Geräte? Was tun sie, wenn man sie einrichtet? Das ist immer sehr, sehr interessant. Also gerade so eine Kamera oder auch so eine Steckdose, die auf eine ganz famose Weise herausfindet, wie das eigene WLAN-Passwort lautet. Nämlich, indem man eine App hat und diese App funkt ganz munter komische Pakete ins Netz und darüber kriegt die Steckdose nachher raus, wie das WLAN-Kennwort lautet.
Okay, also bleiben wir mal bei dieser Steckdose. Das heißt, du steckst jetzt irgendwo, kaufst die bei wo auch immer, steckst die an, die funkt quasi mit deinem, also die arbeitet dann in deinem WLAN, dann kannst du sie über das WLAN oder über...
Zunächst mal kennt die natürlich mein WLAN nicht. Ich nehme sie in Betrieb und die Inbetriebnahme läuft mit einer App auf dem Smartphone. Mhm. Und diese App tut letztlich das Zweifelhafte, nämlich, dass sie Datenpakete schickt, die in irgendeiner Weise WLAN-Kennwörter rausmorsen. Und also
wie will die Steckdose das überhaupt mitkriegen?
Ne? Das Muster der Pakete ist entscheidend. Also für die Steckdose hat man relativ einfache Codierung entdeckt. Man sieht einfach, die Paketlängen unterscheiden sich und anhand der unterschiedlichen Länge kann man wieder Buchstaben rüber schicken. Mhm. Also es ist sehr schlecht getan. Und es gibt Geräte, die sind so, dass die App und das Gerät haben ein gemeinsames Geheimnis und dann kann man das relativ gefahrlos tun, weil dieses Geheimnis kennt keiner. Aber es gibt eben auch Geräte, die ohne dieses Geheimnis auskommen. kann man etwa einen Barcode oder so, den man scannt, beim Inbetrieb nehmen. Aber diese Geräte, weder die Kamera noch die Steckdose haben genauso einen Schutz. Und dadurch ist es offensichtlich, dass da für jeden lesbar oder für jeden entschlüsselbar.
Der allerdings in dem WLAN auch sein muss, oder?
Der muss in Reichweite des WLANs sein. Ne? Also erst nachdem diese Information übertragen worden ist, kann die Steckdose dann das WLAN betreten.
Also so gewisse Grundlagen, wie man sowas sicher macht, sind da dann einfach nicht eingehalten, und das ist schon mal schön, das zu sehen.
Genau.
Aber es geht ja nicht nur darum, um was machen die an Sicherheit, wenn sie in deinem Netz hinfunken, sondern vielleicht auch, was verraten die, was verschicken die an die Cloud des Herstellers?
An die Cloud des Herstellers oder welche Sachen übertragen sie im Klartext. Bei der Kamera zum Beispiel konnte man sehen, wenn man von draußen dann mit dem Smartphone auf die Kamera zugreift, dann wird das Kennwort im Klartext übertragen.
Okay.
Also das ist, also man kann dann mit den Werkzeugen, die in dem Raspbian drin sind, man kann den Verkehr mitschneiden, man kann dann in dem Verkehr suchen, man kann mit den Werkzeugen Muster versuchen zu erkennen in dem Verkehr, und so kann man sich halt rantasten an das, was da schief läuft.
Stimmt, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, das Raspbian oder Raspbian habe ich schon vorhin überlegt, was ist, wie man sagt. Also das so habt ihr das Projekt genannt. Mhm. Und das Projekt ist quasi, ist dann einfach so ein Softwarepaket, das man sich dann quasi auf dem Raspi installieren kann, und dann auf die, oder beziehungsweise auf die SD-Karte steckt die ein, und im Prinzip läuft das dann.
Ja, es ist ein Skript, das letztlich die Pakete installiert.
Ach so, also
die erledigt die Einrichtung, spuckt am Ende ein WLAN-Kennwort aus, generiert es und
macht das aber ordentlich.
Ja,
da ist es ja egal.
Ja, es ist, das ist ja eine letzte Beobachtung. Ja. Also das sollte man jetzt nicht dauerhaft im Produktivbetrieb sehen. Es hat auch Einschränkungen. Der Raspi als WLAN-Access-Point oder als WLAN-Router kann eben nur 2,4 Gigahertz. Also da sind so ein paar Sachen, die man die schon die das Netz so einschränken, dass man es nicht dauerhaft benutzen wird.
Und dann, also jetzt zum Beispiel bei einem Smart-TV, gehen wir nochmal zum anderen Gerät. Das heißt, ich nehme da diesen Raspi. Der wirft mir quasi ein WLAN-Kennwort aus. Damit verbinde ich mich dann mit meinem Smart-TV.
Genau.
Quasi statt ins normale Netz. Mhm. Dann schalte ich den ein. Und dann, was passiert denn dann? Dann sehe ich, kann ich auf den Raspi wahrscheinlich über Netz, Internet-Schnittstelle drauf gucken.
Der Raspi hängt ja an deinem Router und ist also sozusagen Teil des Netzes. Und im Webbrowser kann man dann die ganzen Tools, die in diesem Paket drin sind, bedienen.
Und dann, was passiert denn dann? Dann habe ich... Ich glaube, ein Wireshark ist dabei, dann könnte ich sehen, was für Pakete fangen jetzt an geschickt zu werden.
Oder? Wir haben so eine Reihenfolge. Also es gibt ein Tool da drin, das heißt NTOP-NG. Das ist eine Software zum Beobachten von Netzwerken. Und da kann man vor allem eben gucken, in welchen Mengen werden Anfragen gestellt, an wen werden Anfragen gestellt. Da kann man recht schnell sehen, das weiß ich nicht, so ein Gerät viel mit irgendwelchen US-Cloud-Servern redet. Kann man dann auch zuordnen, das sind in der Regel dann immer Mietserver, die Anbieter sich geholt haben.
Ist ja Amazon Cloud oder
Amazon,
so.
Was auch immer. Und von daher kann man sich rantasten. Also Wireshark ist eher so ein Instrument, was man dann später, wenn man einen gewissen Eindruck gewonnen hat, wo man dann auch mal einzelne Thesen überprüfen kann. Wir haben auch ein Man in the Middle drin wieder, mit dem man den HTTP-Traffic aufbrechen kann, also zugucken kann, was werden für Anforderungen gestellt, was kommen für Antworten zurück. Leider ist es halt so, dass viele Geräte heute verschlüsseln und dass man diese Verschlüsselung nicht unbedingt aufgebrochen kriegt. Also dieser Man in the Middle generiert eigene Zertifikate, die sind für jede Installation einmalig. Und die müsste man dem Fernseher näher bringen, damit man an diesen Verkehr rankommt, und eine Möglichkeit, Zertifikate zu installieren, gibt es bei den Geräten, also gerade so geschlossenen Geräten, leider nicht.
Also bei manchen Geräten hat man das Glück, dass man auch in diesen Verschlüsselverkehr so ein bisschen reingucken kann über diese Zertifikate, geht aber oft nicht. Dann bleibt eigentlich wahrscheinlich nur zu gucken, mit welchen IP-Adressen er quasi spricht.
Welchen Namen und vor allem auch in welcher Menge. Also gibt es einen Anlass, dass ein Gerät kommuniziert? Also klar, wenn ich mit dem Fernseher irgendwie in irgendwelchen Mediatheken unterwegs bin, ist klar, dass der viel mit dem Netz redet. Aber wenn ich jetzt nur Fernsehen schaue, dann ist immer die Frage, warum muss der Fernseher dann was übertragen? Warum redet ein Fernseher, auf dem ich Netflix nicht konfiguriert habe, mit Netflix-Servern immer mal wieder? Und das sind ja letztlich auch Apps auf den Geräten, die scheinen im Hintergrund schon mal so ein paar Sachen zu laden, damit, falls jemand diese Applikation aufruft, eben ein paar hübsche Bilder zu sehen sind. Aber nötig ist das nicht. Ja.
Hast du so ein paar Beispiele, was ihr so entdeckt habt? Also das Passwort mit dem WLAN-Passwort?
Ja, Netflix ist so ein Beispiel, dass ich einen Fernseher benutze, da passiert nichts. Man kann sehen, wenn man sich in den Mediatheken bewegt, also das sind ja letztlich auch wieder Apps auf den Fernsehern, im Grunde sind das Web-Apps, dann sieht man, dass jeder Tastendruck übertragen wird. Das ist auch...
Also nicht nur auch ins Netz quasi, nicht nur an den Fernseher,
Der Tastendruck, klar, der geht zum Fernseher, aber es löst irgendwie dann Zugriff ins Internet aus, und das ist schon...
Ja, also na klar, das sind ja auch interessante Daten für die
Natürlich, ja.
für die Anbieter, was, wie benutzt, also was sind die Verhalten der Leute.
Was wir wieder eingebaut haben, ist ein Pi-Hole. Das ist ja dieser aktive DNS-Blockierer, den wir auch schon mehrfach hier in der Sendung hatten. Den benutzen wir in dem Raspbian erstmal nur, um DNS-Anfragen zu beantworten und dass man eben auch sehen kann. Pi-Hole bietet da schöne Übersichten an. Und man kann dann aber auch mal erproben, ob bestimmte Blockaderegeln für das jeweilige Gerät greifen. So kann man sich ein bisschen rantasten. Das erzeugt auf den Pi-Hole-Dateien, die kann man dann auf eine Pi-Hole-Installation im eigenen Netz kopieren.
Und was ich nochmal gerne wissen würde, ist, wenn ihr jetzt so, ihr werdet ja auch relativ viel, ihr habt jetzt 3 Geräte nochmal angeguckt, aber ihr habt ja auch in den letzten Monaten, Jahren, guckt ihr wahrscheinlich bei Tests immer mal wieder rein, was passiert da, was entdeckt man dann so grundsätzlich? Also sind da viele, also kriegt man gar nicht mehr so viel mit, wie du gesagt hast, wegen des Verschlüsselten? Oder merkt ihr eigentlich schon immer wieder, da passiert eigentlich viel zu viel Kommunikation, viel mehr unnötige Kommunikation, was
man kann sieht man sich immer wieder bei Apps, dass da irgendwelche IDs mit übertragen werden, die mit den eigentlichen Aufgaben nichts zu tun haben. Wir haben es ja die Tage mit solchen Gesundheits-Apps gehabt, dass da irgendwelche Facebook-IDs hin und her gehen, Werbe-IDs, also auch immer wieder in den Daten Sachen sind, die es einem Anbieter, der diese Daten empfängt, erlaubt, einen zu verfolgen. Von, weiß ich nicht, einem Gerät aufs nächste. Es ist sehr, sehr vielseitig, aber es ist eben, wie gesagt, auch ein Riesennebel und ein unheimliches Puzzle. Also man braucht immer irgendwie, man muss recht schnell entweder was finden und sonst stochert man im Nebel und findet im Grunde nichts raus. Also dann kann man diese Tools eher verwenden, um eben den Umfang, der nach draußen geht, zu begrenzen.
Wenn ich so der totale DAO bin und mich jetzt an diesen Raspi-Spion ranarbeite, habe ich eine Chance, da ohne tiefgreifende Netzwerkkenntnisse auch interessante Sachen aus meinem Netz rauszukriegen?
Naja, man muss schon Spaß dran haben, also an so einer Knobelaufgabe, sich das angucken. Und man hat manchmal auch so, sitzt man dann doch selber so Erkenntnissen auf, die falsch sind. Ne? Man sieht dann, oh, da wird mit irgendwem geredet und das ist gar nicht schlimm. Also was viele Leute erstmal sehen, ist, da wird unheimlich viel mit irgendwelchen Adressen geredet, 239, 234 fangen diese IP-Adressen an. Das sind Multicast-Adressen, das sind Pakete, die nur ins lokale Netz gehen, die erstmal überhaupt nicht bedenklich sind, weil sich Geräte darüber ankündigen, also sagen, ich bin hier, ist ein Medienabspielgerät oder ein Drucker oder was auch immer. Und im Fall der Steckdosen waren aber genau diese Pakete die interessanten. Also es ist etwas, was man eigentlich, wenn man in so eine Analyse geht, irgendwann wegschaltet, weil man sagt, das ist nur Gebrabbel, das interessiert mich. Aber genau das Gebrabbel war bei den Steckdosen das Entscheidende. Also ja, man braucht ein bisschen Erfahrung. So ganz ohne Netzwerk-Background und ohne Lust, dich das mal anzuschauen und auch Zeit zu investieren, ist es natürlich, es fällt einem nicht in den Schoß.
Aber eine schöne Gelegenheit, sich mal mit sowas auseinanderzusetzen.
Und ich denke, dass wir dadurch, dass wir es alles in den Browser gekriegt haben, ist es eben, man muss nicht auf der Kommandozeile rumfummeln oder so. Für die Installation vom Raspi, also die SD-Karte bespielen, das Skript starten schon, aber danach geht es im Webbrowser. Worauf ich sehr stolz bin, ist, dass es uns gelungen ist, auch Wireshark in den Browser zu kriegen. Wireshark ist an sich eine Desktop-Anwendung und so die ersten Prototypen, die wir hier intern gezeigt haben, da kamen immer von den Kollegen, ich möchte aber gerne Wireshark haben und ich habe immer gesagt, ist aber nicht drin. Und dann hat mich diese hartnäckige Fragerei irgendwann dazu gebracht, mal zu gucken, kriege ich Wireshark so eingebaut, dass es im Browser läuft. Und das ist tatsächlich gelungen. Es hat so ein paar Haken und Ösen mit dem Bedienen, aber für den ersten Lauf ist das ganz gut.
Wenn ich jetzt Weihnachten eine Funksteckdosensammlung bekomme und merke dann eben, irgendwie, das sind Sachen, die gefallen mir nicht, was ist denn dann die Sache, die ich daraus ableite? Also weg damit oder kann ich dann vielleicht irgendwie mit Pi-Hole oder irgendwas dann sagen im Netz, ich verbiete ihm zumindest all die Kommunikation, die es auch nicht braucht oder was ist dann der nächste Schritt eigentlich?
Ja, also wenn es einem gar nicht behagt, gibt man es zurück. Ja? Die Chance besteht ja, ist ja gerade frisch gekauft. Oder man sucht halt nach Möglichkeiten, das einzuschränken oder was immer auch eine gute Option ist, ist zu schauen, gibt es nicht freie Firmware, die völlig losgelöst vom Hersteller funktioniert auf den Geräten. Für viele Geräte geht das, bei vielen kann man es einspielen, ohne dass man die Geräte öffnen muss, weil die Hersteller da eben auch geschlampt haben in den Prozessen. Die Empfehlung.
Also was ich auch gelernt habe, auch so aus eurer Berichterstattung, nicht nur jetzt, sondern auch schon in den ganzen Heften davor, ist halt auch wirklich, also bei jedem Gerät, das irgendwie was mit, ne, Smart Home ist halt inzwischen fast überall, ist gefühlt schon irgendwie ein WLAN-Modul mit drin und ist ja auch praktisch, aber man kann eigentlich immer überall mal reingucken, ob es jetzt das Türschloss ist oder wenn es was im Auto ist oder so, also oder sogar das Handy auch. Also man entdeckt da immer wieder spannende Sachen und ist überrascht. Und gerade bei Geräten, wo das auch vielleicht noch was Neueres ist und wo der Hersteller jetzt auch nicht unbedingt aus dem IT-Bereich kommt, sondern eben eher ein Profi für Schlösser oder was auch immer ist, gerade da kann man dann auch komische Konstruktionen und viel Traffic entdecken.
Das Gefährliche ist halt, dass oft so Plattformen dahinter stecken, also dass nicht der Hersteller was neu erfindet, sondern dass es große Anbieter für solche Plattformen gibt, die dann auf vielen Geräten auch mit Markennamen dahinter stecken.
Ja, ich würde sagen, dann ist für euch die Aufgabe, alle Technik-Weihnachtsgeschenke erstmal überprüfen, sei es der Staubsaugerroboter oder die smarte Weihnachtsbeleuchtung. Also ich glaube, man kann echt viel entdecken und es macht auch Spaß und ich finde es auch ein recht netter Zugang, um sich mal mit seinem eigenen Netzwerk so ein bisschen auseinanderzusetzen und wie das, was da eigentlich alles so passiert. Ja, sehr schön. Dann würde ich jetzt zu den Öko-Phones übergehen, Christian. Du bist, ihr testet sehr, sehr viele Smartphones bei euch im Ressort. Und als ich gesehen habe, dass ihr jetzt einen Schwerpunkt zu Öko-Smartphones machen wollt, habe ich mich eigentlich vor allem erstmal gefragt, wie testet man denn überhaupt, ob ein Smartphone grün, nachhaltig, was auch immer ist. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, oder?
Ja, das stimmt. Um das testen zu können, müsste man sich hier erstmal einigen, was ist eigentlich Nachhaltigkeit oder was ist grün oder was ist Öko. Und das kann man eigentlich gar nicht definieren, so wie man sagen kann, die Akkulaufzeit definiere ich jetzt als x Minuten in diesem Benchmark. Ne? Also das geht halt bei Nachhaltigkeit und bei Ökologie nicht so einfach und deswegen kann man diese Aspekte auch nicht wirklich testen, aber man kann trotzdem was drüber schreiben.
Und was waren denn so die Kriterien? Also klar, ihr könnt dann ja, ihr habt die Geräte, habe ich auch gesehen, natürlich dann auch getestet, ne? Auch genau. Auf eben die Sachen, die man normal im Smartphone auch testen würde. Aber ihr habt euch halt auch noch andere Kriterien angeguckt. Was waren das dann die euch wichtig waren?
Also wir haben entschieden, dass wir zwei Hauptaspekte betrachten. Einmal die Umweltfreundlichkeit und das andere waren die Arbeitsbedingungen, also das Soziale. Für mich sind das einfach beides Kriterien, die beim Thema Nachhaltigkeit wichtig sind. Ich glaube, es gibt manche Leute, die sagen, okay, mir ist das Thema Umwelt wichtiger. Gibt auch Leute, die sagen, ich interessiere mich eigentlich nur für die Arbeitsbedingungen und deswegen haben wir beides angeschaut.
Und dann habt ihr mehrere Geräte ausgesucht. Kannst du mal, also vielleicht nochmal uns mitnehmen da, so wie ihr das dann, wie ihr da reingegangen seid?
Genau, also wir sind einfach so rangegangen, dass wir erstmal unterstellt haben, dass Leute sich durchaus dafür interessieren, wie ihre Handys hergestellt werden und wie umweltfreundlich sie sind. Genauso wie immer mehr Leute im Supermarkt gucken nach Bio-Lebensmitteln oder vielleicht auch nach Fairtrade-Kakao oder Kaffee schauen. Und da haben wir eben festgestellt, solche Ökosiegel gibt es für Smartphones gar nicht, beziehungsweise es gibt sie zwar, aber sie werden nicht verwendet. Das heißt, wir hatten nicht wirklich eine sinnvolle Vorauswahl und notgedrungen haben wir dann selber geschaut, okay, was versprechen die Hersteller so in dem Bereich Nachhaltigkeit und da haben wir dann eben drei Geräte gefunden, also das Fairphone 3, das Shift Phone. Hier haben wir noch ein Modell von Gigaset. Die drei haben wir einfach ausgewählt, weil die Hersteller eben sagen, okay, wir legen da besonderen Wert drauf. Oder im Fall von Gigaset, es ist zumindest in Deutschland hergestellt, was sozialer ist, als wenn ich es in China herstellen lasse. Und deswegen haben wir die ausgewählt.
Genau, also Fairphone und Shift, die versprechen halt, also die haben generell, also die PR sozusagen von denen geht auch in die Richtung, wir wollen ein grüneres, nachhaltigeres, faireres, steckt ja beim Fairphone auch schon im Namen Smartphone. Und Gigaset, ganz klar der Fokus, da geht es vor allem darum, Made in Germany sozusagen.
Genau, also Gigaset wirbt mit diesem Schlagwort Made in Germany. Wir haben jetzt nicht explizit damit, dass es da so sehr gute Arbeitsbedingungen gäbe, aber wir haben uns das angeschaut und haben festgestellt, es ist natürlich wirklich besser als in China, einfach weil es in Deutschland ist und hier ganz andere Gesetze gelten, allein deshalb schon. Und deswegen haben wir das einfach mit reingenommen und darüber hinaus ist es ja auch interessant, dass in Deutschland wieder Handys gefertigt werden. Da haben wir noch einen extra Artikel zu diesem Thema geschrieben.
Okay. Und dann habt ihr aber, und das fand ich sehr interessant, auch noch zwei ältere High-End-Smartphones genommen, weil ihr gesagt habt, es ist halt auch sehr nachhaltig oder sehr umweltbewusst, wenn man einfach ein gebrauchtes Handy kauft. Oder was war der Gedanke?
Genau, wir haben relativ schnell gemerkt, durch Studien, durch Gespräche mit Experten, dass das wesentliche Kriterium beim Thema Umwelt ist, wie lange man ein Handy benutzt. Also das hängt einfach damit zusammen, dass der Aufwand für die Produktion eines Handys viel größer ist als der Stromverbrauch, wenn ich es zu Hause in der Steckdose auflade. Und dann war für uns eigentlich ziemlich schnell klar, dann sind Gebrauchtgeräte auch wirklich eine umweltfreundliche Alternative. Das kann man jetzt zwar nicht exakt quantifizieren, aber es war dann doch eindrücklich zu sehen, dass ein 2 Jahre altes iPhone und ein 2,5 Jahre altes Samsung-Gerät, also das iPhone 8, das Samsung S8, dass die in Benchmarks noch deutlich schneller sind als jetzt diese aktuellen, sag ich jetzt mal, Öko-Phones. Und das ist ja auch ein wichtiges Kriterium, weil wenn ich ein Handy lange benutzen will, dann sollte es in 2, 3 Jahren nicht anfangen zu ruckeln. Deswegen haben wir auch reingeschrieben, dass die Gebrauchtgeräte, also die gebrauchten High-End-Geräte, wirklich eine interessante Alternative sind für Leute, die ein Handy lange nutzen wollen und jetzt nicht unbedingt 1.000 Euro für ein neues Gerät ausgeben wollen.
Und denen es vor allem auch um diesen Umweltaspekt geht.
Genau, denen es um diesen Umweltaspekt geht, und dafür ist ja, wie gesagt, entscheidend, wie lange benutze ich ein Gerät.
Für diesen Umweltaspekt, damit man die lange benutzen kann, ist ja auch so dieses Thema, kann ich es gut reparieren? Das habe ich bei euch gelesen, haben zumindest, glaube ich, Shift und Fairphone auch als Thema für ihr Konzept mitgemacht, ne?
Genau, also das Thema Reparierbarkeit ist eine Methode, die wichtig ist für die Langlebigkeit. Es kann natürlich sein, dass man den Akku niemals wechseln muss oder dass das Display niemals kaputt geht. Aber
bei mir auf jeden Fall.
Spider-Man-App, oder?
Ja. Erfahrungsgemäß ist es doch so, dass so nach 3, 4 Jahren die Akkulaufzeit dann doch nicht mehr ganz so toll ist. Und dann hilft es natürlich, wenn man den Akku schnell und einfach wechseln kann und das Handy danach weiter benutzen kann. Und deswegen gibt es zum Beispiel beim Fairphone eben die Möglichkeit, den Akku mit einem Handgriff zu tauschen, und beim Shift auch. Und das war früher normal, aber mittlerweile geht das eben nur noch bei ganz wenigen Geräten.
Ich erinnere mich so ganz dunkel, das allererste Fairphone, die hatten ja auch so ein modulares Konzept, wo man dann auch Komponenten austauschen sollte. Gibt es das noch oder hat sich das irgendwie überholt?
Ja, das war beim zweiten Fairphone. Das war in dem Sinne total modular, dass man sogar ohne Werkzeug sogar das Display tauschen konnte, einfach mit der Hand. Jetzt gibt es das immer noch, aber nicht mehr so extrem. Also bei dem Fairphone 3 ist es so, dass man den Akku mit der Hand tauschen kann, aber für alle anderen Teile braucht man dann doch einen Schraubendreher. Aber der liegt bei, und man darf es auch explizit. Und die Komponenten sind tatsächlich in dem Sinne modular aufgebaut, dass sie extra eingekapselt sind, dass sie keine komplizierten Verbindungen, irgendwie gelöteten Verbindungen oder sowas haben, sondern es sind relativ einfach zu öffnende Stecker. Das heißt, man kann durchaus auch noch andere Komponenten beim Fairphone tauschen, und es gibt auch die entsprechenden Ersatzteile zu relativ günstigen Preisen im Shop. Deswegen finde ich, kann man sagen, das ist auch modular, auch wenn das jetzt nicht ganz so extrem ist wie beim Vorgänger.
Und bei dem Shift-Phone, wie ist es da?
Also beim Shift-Phone ist es so, dass sie auch die Kunden auffordern, daran selber herumzuschrauben, sagen auch, man kann auch das Display selber tauschen. Also man verliert nicht den Garantieanspruch. Das ist ja auch ein wichtiger Unterschied zu den großen Marken wie Apple oder Samsung. Die verkaufen grundsätzlich auch Ersatzdisplays, also man kann sich auch ein Display bestellen und das zu Hause tauschen. Als wir jetzt vor Redaktionsschluss geschaut haben, war das Ersatzdisplay jetzt für das Modell zum Beispiel nicht lieferbar, und dann hieß es, das kommt wieder in den Shop. Und anders als bei Fairphone gab es zumindest zu dem Zeitpunkt nicht noch andere Module zu kaufen.
Okay, also wie ist das jetzt, wenn man einfach mal so vergleicht mit dem Gigaset-Gerät? Hätte ich da eine Chance, was zu reparieren, oder bin ich da dann auf der gleichen Schiene wie mit den anderen Geräten?
Also das Gigaset ist tatsächlich wie die modernen Smartphones von anderen Herstellern auch geschlossen, sage ich
also mal. Verklebt sozusagen. Ja, genau.
Es ist verklebt, das sieht man auch in der Produktion. Wir haben uns die Produktion ja angeschaut und der Hersteller sagt, dass man den Akku nicht selber tauschen soll, sondern man soll es in die Werkstatt schicken. Das ist also wirklich so wie bei den großen Herstellern, Apple, Samsung, Huawei und so weiter. Da kann man nicht selber reparieren.
Das scheint mir auch so zu sein, dass, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass bei denen wirklich dieses eher dieses Made in Germany und weniger dieser Umweltaspekt das Relevante zu sein scheint. Bei Fairphone und Shiftphone, da geht es aber auch eben um die Umwelt, machen die auch was die, die Elemente im Smartphone angeht, was zum Beispiel Rohstoffe oder so angeht. Das ist ja auch immer ein Thema, das, also gerade im Smartphone-Bereich haben wir jetzt viel über seltene Erden da guckt die auch drauf, ne?
Ja, also da macht Fairphone viel, muss man Fairphone wirklich hervorheben, weil das Fairphone 3 das einzige Gerät auf dem Markt ist mit Fairtrade Gold. Das heißt, die können wirklich mit dem Fairtrade-Logo werben. Das sieht man auch auf der Webseite, das ist absolut einzigartig in der Elektronikindustrie und das war nicht leicht, das umzusetzen. Und das schafft auch Vertrauen. Also man weiß wirklich, dass man, wenn man so ein Gerät kauft, dass man da zu einer bestimmten Mine in Lateinamerika, in Peru, dass man da quasi Arbeitsplätze sichert, wo relativ gute Bedingungen herrschen. Und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und Shift versucht auch in diesem Rohstoffbereich was zu bewegen, aber nach allem, was ich rausgefunden habe, gibt es da keine besonderen Erfolge wie jetzt bei Fairphone.
Wobei das jetzt auch eher in die Richtung sozial und nachhaltig geht. Aber gibt es also das Thema irgendwie Umweltausbeutung oder so, das gibt es da irgendwas? Kann man da als Smartphone-Hersteller, kann man da überhaupt was machen? Die Frage ist ja immer, kriegt man das überhaupt hin? Man könnte auch recycelte Rohstoffe zum Beispiel nehmen.
Genau, ja, also die kleinen, also auch Gigaset, auch Shift, Fairphone und auch die großen Hersteller kommunizieren mittlerweile relativ viel darüber, dass sie recycelten Kunststoff verwenden oder recycelte Materialien in der Verpackung. Für uns ist es eben schwierig, dann zu durchblicken und das zu vergleichen. Da gibt es einfach keinen einheitlichen Standard, nachdem man Umweltwirkung von verschiedenen Smartphones miteinander vergleichen kann. Also es wäre erstens zu komplex und zweitens einfach undurchschaubar.
Wobei ich grundsätzlich schon das Gefühl habe, dass generell Hersteller, also nicht nur, also nur Fairphone, glaube ich, ist da, hat zeigt sehr viel, wo Sachen herkommen und so, aber ich habe so das Gefühl auch generell bei den Herstellern, also Apple auch und so, die bemühen sich schon mehr darum, zumindest auch so eine Transparenz herzustellen und eben genau, was du sagst, ja auch das zu zeigen und so, also zumindest herstellerangabenmäßig habe ich das Gefühl, hat sich schon was getan. Ne? Also da werden die schon mehr drauf, sind die drauf gestupst worden. Genau. Aber was ich jetzt bei dir so raushöre, ist auch, es gibt halt nicht so eine richtige Zertifizierung, es gibt nicht so eine richtige Kontrolle von den Punkten.
Genau, also das Thema, auf das sich die Hersteller konzentrieren, ist im Moment ja der Klimawandel, das heißt CO2-Ausstoß. Und da wird sehr ausführlich in den Umweltberichten drauf eingegangen. Das heißt, Apple, muss man wirklich sagen, als Vorreiter hat für fast jedes Handy eine sogenannte Lifecycle-Analyse, aus der hervorgeht, dieses Handy, wenn ich mir das kaufe, das produziert so und so viel Kilogramm CO2. Samsung macht sowas vereinzelt auch, Google macht sowas vereinzelt auch, aber diese Lifecycle-Analysen, diese CO2-Werte, die kann man nicht seriös miteinander vergleichen. Also es gibt sehr viele Informationen, vor allen Dingen von den großen Herstellern in diesem Bereich, aber die sind eben nicht nach einem gemeinsamen Standard erstellt und deswegen kann ich eben nicht sagen, das iPhone 8 ist jetzt aber klimafreundlicher als jenes Gerät. Also es ist eine komplizierte Geschichte.
Eher Greenwashing als echt was dafür getan.
Ja, also ich würde es nicht so als Greenwashing abtun, weil der Hersteller, wenn er so eine Lifecycle-Analyse erstmal erstellt hat und weiß, dieses Handy verursacht irgendwie 57 Kilogramm CO2, dann hat er ja zumindest die Chance zu gucken, wo sind jetzt die großen Brocken, also wahrscheinlich in der Chip-Herstellung entsteht das meiste CO2. das erfährt er durch die Analyse und dann kann er eben gezielt gegensteuern. Und aus den Umweltberichten von Apple kann man eben herauslesen, dass die sagen, seit 2016 geht unser gesamter CO2-Ausstoß, also der des gesamten Konzerns, unser Zulieferer, geht eben nach unten, weil wir eben gegengesteuert haben. Und soweit sind die anderen Hersteller, deren Umweltberichte wir uns angeschaut haben, also zum Beispiel Google oder Samsung, soweit sind die noch nicht. Die erfassen das zwar auch, aber die sind jetzt noch nicht so weit, dass sie sagen, wir haben die große Trendwende geschafft, bei uns geht der CO2-Ausstoß runter.
Und jetzt, wenn wir nochmal von den Umweltbedingungen zu den Bedingungen für die Arbeiter nochmal zurückkehren. Klar, Gebrauchthandy, lange Lebenszeit, das ist, schont die Umwelt, weil man wenig wegschmeißt, Geräte viel benutzt, genau. Aber jetzt bei den dreien ist das Thema ja auch nachhaltig im Sinne von den Bedingungen der Arbeiter. Okay, Gigaset produziert zumindest die Endfertigung hier in Deutschland. Damit sind die Arbeitsbedingungen auf jeden Fall besser, hast du gesagt. Auch Fairphone und Shiftphone gucken aber, dass die Arbeiter an den Geräten anders bezahlt werden und andere Bedingungen haben.
Genau.
Wie sieht das genau aus und wie kontrollieren die das? Ich meine, die werden ja dann auch in China hergestellt. Fliegt dann einer hin und guckt sich's an oder wie?
Ja, also beim Fairphone und beim Shiftphone, bei den beiden Geräten ist eben das Besondere, die Hersteller sind einfach so klein, dass sie jeweils nur einen Auftragsfertiger in China haben. Und das sind relativ kleine Firmen. Das heißt, da haben sie hoffentlich die Chance, was zu verändern. Und das versuchen sie halt auch tatsächlich. Und Fairphone hat da relativ transparent dargelegt, wie sie das machen, hat uns da auch Dokumente von beauftragten Agenturen geschickt, die eben versuchen, da vor Ort in dieser chinesischen Fabrik die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und Shiftphone ist da auch aktiv. Die sagen, dass sie sogar eine eigene Manufaktur haben in China, also eine ganz kleine Fabrik, wo die Handys zusammengebaut werden. Und da fehlen uns aber noch so ein bisschen die Belege. Also es gibt da ein paar Fotos, es gibt einen TV-Beitrag, aber es fehlt halt eben eine externe, unabhängige Bestätigung. Und das soll noch kommen und wir warten gespannt drauf.
Okay. Und gerade in dem Bereich ist es da natürlich wichtig, nicht bloß eben so ein Werbeversprechen zu machen, sondern eben dann auch das zu zeigen.
Genau.
Was ist denn mit den Geräten selber? Also jetzt, ich habe so das Gefühl, so wie du es erzählst, sind das jetzt drei Geräte, wo die Hersteller schon sich sehr gut überlegt haben, was können wir da machen, was können wir tun? Trotzdem ist natürlich die Frage, wenn du das Smartphone irgendwie, es macht keinen Spaß oder so, dann ist die Chance auch nicht sehr hoch, dass man es lange benutzt. Also ich kenne schon auch Anekdoten von, also gerade Fairphone war ja auch am Anfang sehr, sehr bekannt und ich kenne schon einige Leute, die halt dann auch doch nach zwei Jahren sich dann doch wieder ein anderes Gerät gekauft haben, weil es einfach alles ein bisschen lahmer war und so. Also
das stimmt,
ja. Beim Fairphone 1, ne, das war auch noch ein sehr, sehr, sehr einfaches Gerät. Wie ist denn das jetzt mit dieser Generation? Also wenn ich mir jetzt so ein Shiftphone, wenn ich mir so ein Fairphone Gigaset-Gerät kaufe oder auch, ja doch, genau, lass uns bei den drei bleiben. Halten die denn mit den anderen Geräten oder worauf muss ich mich da, wo muss ich da denn die Abstriche machen?
Also bei diesen drei, die jetzt hier liegen, Shiftphone, Fairphone und Gigaset, muss man wirklich sagen, die halten technisch nicht mit den aktuellen Geräten. Also es ist wirklich so, dass diese Öko-Smartphones, nenne ich sie jetzt einfach mal ganz salopp, dass die einfach in den Benchmarks hinterherhinken und dass man vor allen Dingen bei dem Shiftphone und auch bei dem vor allen Dingen bei dem Shiftphone hat man es im Alltag sehr gemerkt. Das Gigaset war nochmal ein Stückchen besser und das Fairphone auch nochmal ein kleines Stückchen besser. Aber bei dem Shift hat es doch im Alltag ordentlich mal geruckelt.
Das Shift 5 ME, ne?
Genau, genau. Also das war eher ruckelig und da hatten wir auch eine relativ kurze Akkulaufzeit gemessen, sodass man sich wirklich fragen muss, ob das quasi in 2-3 Jahren dann noch so angenehm ist, gerade bei einem Gerät, was man so lange benutzen will. Deswegen haben wir auch ziemlich klar dann im Fazit reingeschrieben, dass die gebrauchten High-End-Geräte, wenn man jetzt dieses Umweltthema am wichtigsten findet, dass sie da wirklich eine interessante Alternative sind. Und das Fairphone 3 ist zumindest okay, sage ich mal jetzt von der Ausstattung. Das ist so von diesen drei noch das schnellste gewesen. Und das Gigaset kann man wirklich auch lobend hervorheben, hat die längste Akkulaufzeit gehabt im Test.
GS290.
Genau, ja. Aber insgesamt unterm Strich sind die drei hier, obwohl sie relativ neu sind, sind die nicht so flott wie die 2 Jahre alten High-End-Geräte.
Und trotzdem ja doch teuer. Also ich meine, man zahlt dann, glaube ich, für diesen für dieses Grüne schon recht viel. Also ich sehe Fairphone 3, 450 Euro. Das Chiffone auch um den Dreh rum, 450 bis 500, je nach Ausstattung. Das Gigaset ist ein bisschen günstiger. Das ist, ja genau, ist 270 Euro steht hier. Und da kriegt man natürlich schon auch ja so ein gebrauchtes iPhone oder Galaxy S8 zum Teil günstiger dann. Also
genau, ja. Deswegen macht es halt interessant. Und natürlich spielt der Kaufpreis auch eine Rolle. Und ich weiß auch gar nicht, ob man, das kann man jetzt natürlich nicht so auseinanderdröseln. Beim Kaufpreis spielt natürlich nicht nur eine Rolle, dass die Hersteller was für die Umwelt und für die Arbeitsbedingungen tun, sondern auch die geringen Stückzahlen spielen eine Rolle.
Ja, na klar.
Und das kann man jetzt nicht so genau auseinanderdröseln.
Vielleicht ist es ja auch am Ende so, dass wenn man jetzt sich so einen kleineren Laden quasi da sich so ein Gerät kauft, dass man halt auch sagt, ich finde die Sache unterstützenswert und da passieren andere Sachen. Ich glaube auch durch diese kleine Welle an nachhaltigen Phones, das hat schon auch bei den großen Herstellern einen Effekt gehabt, ne? Dass halt auch Hersteller vielleicht sich mal Gedanken drüber machen, kann ich auch Fairtrade Gold einsetzen? Das bringt ja dann für die PR auch was. Also ich glaube, es hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber wenn man aus Umweltgründen einfach sein altes Handy 2 Jahre länger benutzt und nicht irgendwie jedes Weihnachten sich ein neues Handy wünscht oder vielleicht ein altes Gerät kauft, Gebrauch kauft, ist man vielleicht besser dabei. Wobei ich glaube, bei den alten Geräten ist nochmal ganz wichtig zu sagen, ihr habt ja bewusst auch die High-End-Geräte genommen, weil ganz wichtig bei alten Geräten ist, dass die auch weiterhin Updates bekommen. Und das ist ein Problem. Das haben natürlich viele Smartphones an sich, dass du kaufst so ein Handy, so ein billig Android-Handy und dann hast du ein Jahr Updates, irgendwann kriegst du keine Sicherheitsupdates mehr und dann willst du das Gerät irgendwann auch nicht mehr benutzen. Kannst du es vielleicht auch gar nicht mehr.
Ja, da haben wir auch einiges nochmal nachgeschaut und natürlich wissen wir jetzt nicht, was in der Zukunft mit den Updates passiert, aber wenn man zurückschaut, dann muss man doch eben sagen, dass bei dem iPhone 8, was ja schon 2 Jahre alt ist, dass man da trotzdem noch einige Jahre mit Updates rechnen kann.
Mehr als mit so manchem
aktuellen
Billig-Handy, muss man wirklich sagen.
Ja, und aber auch bei Samsung, bei den High-End-Geräten ist es ja mittlerweile auch so, dass die besser versorgt werden als früher. Und Fairphone, obwohl sie so klein sind, hat für das Fairphone 2 auch 4 Jahre lang bisher und vielleicht auch noch länger ordentlich Updates geliefert.
Wie ist das bei euch? Ist das so, spielt das für euch eine Rolle? Also so dieser Aspekt, wie guckt ihr oder habt ihr sehr lange, benutzt ihr mein Handy sehr lange? Wie ist das, Georg?
Na gut, ich bin so ein alter Knochen-Dauerbenutzer. Okay. Also ich hatte bis vor kurzem ein S4 Active, weil ich es eben auch draußen am Fahrrad benutze. Das ist jetzt leider vor kurzem den Heldentod gestorben. Also das war sehr schade. Ich habe mir dann aber tatsächlich ein gebrauchtes gekauft von einem Kollegen, der sich etwas häufiger neue Handys kauft, sagen wir mal ganz vorsichtig.
Ich glaube, ich weiß genau, wie du meinst.
Manche haben da eine Vorstellung und ich hoffe inständig, dass ich das lange benutzen kann, weil es auch ein Google One-Gerät ist, also eins mit einer nur wenig modifizierten Betriebssystem, sodass man auch regelmäßig die Updates kriegen kann. Und ich hoffe, das kann ich dann auch 5-6 Jahre benutzen. Weil meine Ansprüche an Handys sind sehr gering und ich muss damit navigieren können und ich hätte schon Schmerzen, mir für 450 Euro ein Handy zu kaufen.
Ja.
Das ist nicht meine Preisklasse.
Peter?
Finde auch, man muss nicht viel Geld dafür ausgeben. 400 Euro wäre mir auch zu viel. Ich kaufe gerne gebraucht, habe auch oft mal in alten iPhones Akkus getauscht, die dann ja so schön verklebt sind und das ist immer echt so eine Fingerspitzengeschichte. Was mich bei den Geräten sehr interessieren würde, ist immer, wie lange kriege ich Ersatzteile. Wenn ich jetzt ein Apple-Gerät kaufe, da kannst du schon davon ausgehen, dass das ein paar Jahre von Apple und von den anderen Anbietern versorgt wird. Ich weiß nicht, wie es beim Fairphone ist. Gibt es da Versprechen von den Herstellern?
Ja, also bei Fairphone gibt es eine Aussage, 5 Jahre wollen sie Support liefern, also das heißt Ersatzteile und hoffentlich auch Updates. Gut, aber trotzdem möchte ich nochmal betonen, dass man nicht jetzt von heute aus sagen kann, das wird so und so klappen. Wer weiß, was in 5 Jahren ist, aber zumindest das Versprechen ist ja immer schon besser als keins. Aber
ja, eine Aussage dazu ist schon mal ganz gut.
Was ist dein persönliches Handy?
Ich hatte tatsächlich auch, ich glaube, 3 Jahre lang ein Fairphone 2 benutzt und habe da auch 2 oder 3 Mal Ersatzteile eingebaut. Einmal das Display. Ich glaube, ich habe sogar 2 Mal den Akku getauscht, weil die Akkulaufzeit echt nicht so toll war von dem Gerät. Das war echt ein Manko. Das ist bei dem neuen zum Glück besser. Und dann habe ich mir ein Samsung S7 gekauft. Das war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich alt und das hat in der ganzen Zeit auch immer ordentlich Updates gekriegt. Jetzt die letzten Monate glaube ich nicht mehr, aber ich hoffe, dass es immerhin noch vierteljährlich Updates kriegt. Und habe da auch mit Kollegen gesprochen, mit den Android-Experten, und wir haben das auch so reingeschrieben, dass jetzt der große Security-GAU ist bei Android oder bei iOS noch nicht passiert. Und wenn man vorsichtig ist und ein bisschen vernünftig ist und nicht jetzt nicht wild aus jedem x-beliebigen App-Stores irgendwelche Apps runterlädt, dann kann man das Handy auch vernünftig benutzen, wenn es jetzt nicht das neueste Security-Level hat. Und das machen ja in der Praxis auch die meisten Android-Nutzer so.
Was ich bei dir auch spannend fand, bei deinem Fairphone 2 damals, du hast ja auch die Kamera geupgradet, oder?
Stimmt,
also das,
ja.
Also das fand ich, die Idee fand ich gut, nämlich dass Fairphone gesagt hat, hey, pass auf, du brauchst ja nicht, bloß weil du eine bessere Kamera willst, ein neues Handy kaufen. Mhm. Und dann konntest du so ein Upgrade machen, ne?
Genau, das war meines Wissens das erste Mal überhaupt in der Industrie, dass man ein Handy upgraden konnte, also nicht nur reparieren, sondern neue Technik einbauen konnte. Das habe ich gemacht, wobei das dann irgendwann, also wenn man es jetzt ganz genau nimmt mit dem Thema CO2-Ausstoß und Nachhaltigkeit, ist das ja irgendwann auch nicht mehr sinnvoll, wenn man sich ganz viele neue Teile bestellt, ja, und nur weil der Akku jetzt ein bisschen weniger und dann kaufe ich mir direkt einen neuen. Das ist dann umweltmäßig gesehen streng genommen ja auch kontraproduktiv. Ne?
Mhm. Okay, wir kommen von den gebrauchten Handys zu den gebrauchten SSDs, Georg.
Ja, gebraucht ist gut. Also
ja, erzähl mal, also es ist so eine Investigativgeschichte bei uns. Du bist ja eh unser Experte für Vorsicht Kunde, für diese ganzen so Verbraucherschutzthemen, immer wenn vor allem unsere Leser, aber also auch generell Leute irgendwie sich irgendwie auseinandersetzen müssen mit Firmen, da geht es dann auch oft eben um so Themen wie Daten und so. Und jetzt hattest du auch so eine richtige Investigativgeschichte, wo auf eBay eine SSD mit Daten aufgetaucht ist, die da hätte nicht auftauchen dürfen, ne?
Ja, das war eigentlich vom Anfang her war es eine ganz klassische Geschichte. Ein Leser hat sich bei uns gemeldet, gesagt, ich habe bei einem Händler eine angeblich aus einem Widerrufsrücklauf stammende SSD gekauft. Aber das kann nicht sein. Erstens ist die schon viel zu lange in Betrieb und zweitens sind da auch noch Daten drauf. Also von einem Widerruf geht man eigentlich davon aus, dass die beinahe neuwertig ist. Mhm. Diese SSD, die er da gekauft hat, die hatte über 2000 Betriebsstunden hinter sich.
Das kann man mit Tools sich angucken.
Das kann man relativ leicht auslesen, sowohl bei Festplatten als auch bei SSDs. Erkennt man eben sehr schön, wie lang das Ding schon gelaufen ist, auch wie viel darauf geschrieben wurde. Und das ist ja bei SSDs auch eine Frage, dann, die werden ja über die Zeit dann doch ein bisschen langsamer. Und das fand er halt komisch. Und dann hat er sich das nochmal noch genauer angeguckt. Er war auch vom Fach, also ein Admin in einem großen Betrieb. Und hat dann eben festgestellt, Moment mal, diese Daten sind da nicht nur drauf, sondern die sind auch noch hochsensibel. Die stammen aus einer Behörde. Und das wird mir jetzt ein bisschen zu heiß. Und dann hat er erfreulicherweise sich nochmal mit uns in Verbindung gesetzt. Ist dann sogar persönlich aus der Gegend von Nürnberg zu uns gefahren, hat die also wirklich persönlich übergeben, weil er gesagt hat, die Daten sind so sensibel, die da drauf sind, dass ich sie keinem Paketdienst anvertrauen möchte. Wir haben uns das dann sehr genau angeguckt, haben das Ganze analysiert, haben natürlich als allererstes mal ein Image von dieser SSD gezogen, dabei auch festgestellt, dass die SSD so ein bisschen kaputt war. Mhm. Also der Händler hat da was verkauft, was auch noch echt kaputt ist. Also irgendwie ganz schräge Nummer. Und zwar hatte sie so ein eigenwilliges Verhalten, dass sie nach ein paar Minuten Zugriff fror sie einfach ein. Mhm. Wenn man also die Daten dann von dieser SSD runterkriegen wollte, musste man immer mal wieder sie abstöpseln und wieder anstöpseln. Mhm. Dafür gibt es aber hübsche kleine Programme wie DD Rescue, mit dem ich sowas eben sehr schön runterziehen kann. Und das hört halt dann an der Stelle auf, wo es nicht mehr weiter kann, gibt mir die Möglichkeit, die wieder aus- und wieder anzustecken. Dann sage ich, mach jetzt mal weiter, und dann holt er sich die nächsten Batzen Daten runter. Das dauert ein bisschen, das Ganze, aber am Ende hat man halt ein sehr schönes Image von diesen Daten. Und ja, was uns dann wirklich, also das konnte ich noch nie glauben, wie kann sowas sein? Die Daten, die da drauf waren, stammten aus einer Zulassungsbehörde in Coburg und es waren sehr sensible Bürgerdaten. Muss ich das so vorstellen, wenn ich als Bürger irgendwas mit meinem Fahrzeug machen möchte, anmelden, ummelden, abmelden, was auch immer, dann muss ich ja Dokumente zu dieser Behörde tragen. Und diese Dokumente werden dort eingescannt und dann normalerweise irgendwo hinterlegt auf dem Server.
Also Führerscheine,
Kaufbelege, Fahrzeugpapiere, alles Mögliche, also alles, was in diesem Bereich gehört, Vollmachten von Händlern und ja, also alles, was man sich vorstellen kann, was ich nicht möchte, dass andere Leute in die Hände kriegen. Mhm. Auch solche spannenden Sachen wie zum Beispiel eine Stilllegungsverfügung oder eine Zwangsversteigerung. All diese Daten waren auf dieser SSD drauf. Und das war natürlich schon so ein bisschen, ja, wie kann das da drauf kommen? Mhm. Wir haben dann natürlich geguckt, was ist das für eine Behörde? Haben erstmal versucht, über den Händler rauszukriegen, welchen Weg hat diese SSD eigentlich genommen? Der Händler hat dann erstmal gesagt, nee, ich habe die gar nicht verkauft, die stammt nicht von mir. war natürlich schwierig, weil er auf seine Rechnung keine Seriennummer geschrieben
hat.
Da kann ich ihm auch nicht beweisen, dass er die verkauft hat. Aber ich kann natürlich auch noch den anderen Weg gehen über die Behörde. Also haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir die Daten analysiert. Wir wissen genau, welche Mitarbeiter da drauf waren. Das waren also über 20 Mitarbeiter, die mit diesem PC gearbeitet haben. Von denen waren auch über mehrere Jahre, seit 2017, Daten drauf. Und dann wussten wir also schon mal, okay, da wissen wir, das ist definitiv von der Behörde. Das ist nicht gefaked irgendwie. Und was dann noch als i-Tüpfelchen oder für mich eigentlich der Punkt war, wo ich gedacht habe, es geht jetzt gar nicht mehr. Einer dieser Mitarbeiter der Zulassungsstelle da in Coburg hatte offensichtlich einen geteilten Arbeitsvertrag. Der Arbeitsvertrag war auch auf diesem Rechner, den konnte ich mir also auch angucken, wie sie da ihre Zeiten verteilt für die Zulassungsstelle und fürs Jugendamt. Mhm. Dann hatte ich also da einen Ordner mit Daten aus dem Jugendamt. Heimeinweisungen, Unterhaltsfragen, also alles Sachen, die sowas von nicht in die Öffentlichkeit gehören, die waren da alle auf diesem Rechner. Mhm. Und dann haben wir uns mit der Behörde in Verbindung gesetzt, haben auch den bayerischen Datenschutzbeauftragten eingeschaltet und dann ging alles relativ schnell. Der lokale Datenschutzbeauftragte, der hat erstmal die lokale Polizei eingeschaltet.
Da sind bestimmt einige vom Stuhl gefallen.
Die waren ziemlich entsetzt, sie konnten es auch zu Anfang nicht glauben, aber nachdem man ihnen dann die Namen der Mitarbeiter übermittelt hatte, war dann schon ziemlich klar, also das stammt wirklich von dort. Und danach wurde es eigentlich zu so einer echten Räuberpistole, weil der bayerische Datenschutzbeauftragte hat also als erstes mal gesagt, okay, das ziehen wir von Coburg ab, damit das also nicht die lokale Polizei gegen die lokale Behörde ermittelt, sondern das übernimmt die Cybercrime Unit aus Bamberg, die also unabhängig ist. Die sind dann auch tatsächlich zu uns gekommen, haben diese SSD konfisziert. Wir waren damit natürlich auch einverstanden.
Okay, sie haben nicht das Büro gestürmt,
sondern wir waren verabredet.
Okay.
Aber die wurde dann tatsächlich auch abgeholt, auch wieder nicht auf den Versandweg gegeben, weil die Daten halt so sensibel sind.
Ja, na klar.
Ja, und von dort ging es dann weiter über den Dienstleister, die halt die SSD repariert haben, beziehungsweise ausgetauscht haben, weil sie ja defekt war. Der Dienstleister wiederum hat die SSD...
Ja, aber er kann ja gar nicht... der hat ja da nichts gemacht offensichtlich, oder? Oder hat der da einen Defekt?
Naja, die SSD hatte ja einen Defekt. Sie fror also nach einer bestimmten Zeit ein.
Also in der Behörde war die irgendwie kaputt, dann ging die an einen Dienstleister und der kann aber auch nur behauptet zu haben, die zu reparieren, weil die war ja gar nicht repariert, oder?
Nee, er hat sie ausgetauscht.
Achso, er hat sie natürlich.
Er hat sie einfach nur stumpf ausgetauscht.
Er nimmt also die SSD, gibt denen eine neue raus, hier.
Neue rein. Neue. Ja. Und weiterarbeiten damit. Ne? Das war so das, was er gemacht hat. Und dann hat er auch noch der Behörde einen Löschungsbescheid ausgestellt. Das muss er nämlich.
Ja.
Wenn ich Behördendaten oder Bürgerdaten auf einer SSD habe oder einer Festplatte, dann muss ich die hinterher löschen.
Mhm. Na klar.
Und die Behörde muss dafür sorgen, dass sie gelöscht wird. Also die Behörde war an der Stelle zumindest halb auf der sauberen Seite.
Weil die einen Beleg hatte.
Sie hat einen Beleg, ist gelöscht worden. Ja. Doof nur, dass es nicht gelöscht war.
Ja.
Naja, und jetzt kommen halt, ich sag mal, Unvermögen und Gier zusammen. Unvermögen bei dem Dienstleister, der halt einfach das Ding nicht gelöscht hat vernünftig. Der hat das in ein Gerät reingesteckt, was normalerweise dafür da ist, um Festplatten-Images zu duplizieren. Also quasi Kopien von ganz vielen Festplatten und SSDs zu machen. Das hat auch ein Programm, mit dem ich Festplatten und SSDs löschen kann, aber dieses Gerät konnte mit dieser SSD nichts mehr anfangen. Sagte also keinen Zugriff. Also,
weil die ja kaputt war.
Weil sie ja kaputt war,
also angeblich. Hat er reingesteckt. Dann
hat gesagt, rotes Lämpchen und wieder raus. Und dann zurück an den Distributor. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo dann halt, wie gesagt, Unvermögen auf Gier trifft. Beim Distributor hat man die dann angeblich getestet. Ich weiß nicht, was die da getestet haben, aber die war ja hin. Hätte man merken können.
Man konnte ja, wenn man sie reinsteckt, wurde sie
zumindest angezeigt. Also wenn man sie ganz kurz ansteckte, dann ging sie kurz an. Ja, okay.
Das war vielleicht der Test.
Das war möglich. Ich weiß es nicht. Sie haben uns dazu nichts Näheres gesagt. Und dann haben sie halt einfach über ihren RAM-Schladen weiterverkauft als B-Ware. Mhm. So ist sie dann quasi zu dem Händler gekommen, der sie an den Leser
von uns verkauft. Aber ist es nicht auch komisch, dass überhaupt Bürgerdaten auf der SSD waren? Weil wenn jetzt jeder Mitarbeiter auf seinem PC die Daten speichert, ist doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die in die falschen Hände geraten. Also eigentlich muss die doch auf einem sicheren Server irgendwo liegen, wo man nur mit Passwort drankommt, oder?
Oder auf einer verschlüsselten Datenträger.
Also, also alles was wir so normalerweise immer predigen, alles, was eigentlich jeder wissen sollte, der mit sensiblen Daten arbeitet, wurde da irgendwo ignoriert. Und das wurde aus, in Anführungsstrichen, nachvollziehbaren Gründen ignoriert, aber das macht es natürlich nicht besser. Es ging damit los, dass sie ein Dokumentenmanagementsystem eingesetzt haben, was im Prinzip so arbeitet, dass die Daten eingescannt werden. Dann werden sie auf den lokalen Rechner gelegt und dann auf den Server geschoben. Mhm. Das konnte man sehr schön nachvollziehen anhand der Daten, die da drauf waren. Und dieses blöde Dokumentenmanagementsystem arbeitete so, dass es für jeden Datensatz ein individuelles Verzeichnis angelegt hat. Da drin war dann eine PDF-Datei mit dem Dokument. Soweit so schön. Aber nachdem es die Daten übertragen hat, werden die nicht gelöscht. Mhm. Dasselbe galt übrigens auch für den Bereich Formbriefe. Mhm. Also alles, was die Behörde an Schriftverkehr mit ihren Bürgern generierte, Zulassungsbescheide, Zwangsvollstreckungen, alles Mögliche, lag dann auch noch auf dieser Festplatte. Mhm. Und zwar in einer besonders schönen Form, nämlich einmal als RTF-Datei, wo man sich den Brief angucken kann. Mhm. Und dann gab es noch eine DB-Datei dazu. Das war im Prinzip nichts anderes als ein Auszug aus dem Datensatz, wo man also noch mehr Daten rausholen konnte, als in dem Brief sind. Da war da zum Beispiel immer das Geburtsdatum mit dabei. Da waren möglicherweise die Händler dabei, je nachdem, was es für eine Art Brief war. So konnte man also diese Datensätze eigentlich noch weiter anreichern. Mhm. Und das ist ein Super-GAU. Mhm. Und ja, jetzt, was ist die Steigerung von Super-GAU? Weil es kommt ja noch schlimmer. Die Behörde setzt Outlook ein. Ist immer eine schlaue Idee für eine Behörde. Und Outlook ist halt ein bisschen ressourcenhungrig. Dann haben sie also abgedatet auf eine neuere Outlook-Version und dann festgestellt, ups, das wird alles krötenlahm. Naja, ist ja klar, schalte ich den lokalen Cache ein. Was macht Outlook an dieser Stelle? Alle Mails, die diese jeweiligen Mitarbeiter jemals geöffnet haben, also erhalten haben, gesendet haben oder auch gelöscht haben, sind in sogenannten OST-Dateien. Und die kann ich mit jedem Freeware-Tool auslesen. Das heißt, ich habe den gesamten Mailverkehr jedes einzelne Mitarbeiters der letzten, ja, seit 2017, ne, habe ich dann da auf diesem Rechner und kann es mir angucken. Mhm. Und in diesem Mailverkehr habe ich dann natürlich auch schöne Sachen, wie zum Beispiel Passwörter fürs Kraftfahrtbundesamt. Mhm. Ich hätte also mal hingehen können, ein paar Fahrzeuge stilllegen oder sonstige andere Dinge, Passwörter für Gutachten von der DEKRA und solche Geschichten. Mhm. Also wirklich lauter Sachen, die da sowas von nix drauf zu suchen haben. Mhm. Ganz davon ab, dass man sowieso keine Passwörter im Klartext mit Mails schickt. Aber hey, wer bin ich? Also das war wirklich schon heftig. Und ja, die Grundfrage hatten wir ja eingangs schon. Warum war die Festplatte nicht verschlüsselt? Mhm. Da läuft ein Windows 10 Professional drauf. Da gibt's BitLocker. Aber das ließ sich halt über die automatisierten Systeme, die dort hatten, nicht automatisiert einschalten. Also hat man es nicht benutzt. Ist schon ein bisschen
was?
Ja, dilettantisch. Mhm. Und ich meine, wenn man schon BitLocker nicht benutzen kann, es gibt auch andere Festplattenverschlüsselungstools.
Und glaubst du, andere Behörden machen das besser? Also oder glaubst du, es kommt öfter vor sowas?
Also ich gehe mal schwer davon aus, dass in Bayern fast alle Kraftfahrtbundesämter oder Kraftfahrtzulassungsstellen mit einer ähnlichen Software arbeiten. Vielleicht ist es nicht immer so, dass tatsächlich auch Mitarbeiter des Jugendamts und des der Zulassungsstelle auf demselben Rechner arbeiten. Das halte ich schon für eine Besonderheit, aber es macht es ja nicht viel besser.
Ich glaube, die Geschichte zeigt ganz gut, dass klar, die Kette ist jetzt schon sehr unwahrscheinlich. Ne? Da sind schon viele Sachen zusammengekommen, dass diese SSD am Ende in der CT-Redaktion gelandet ist und und Georg vor seinem Rechner saß und sagt, ich kann das jetzt nicht glauben. Aber es zeigt halt auch, dass eben man nie davon ausgehen kann, dass bloß weil man irgendwie da seine SSD hat und da kommt doch eh keiner und sonst irgendwas, dass man da irgendwie Larifari sein kann. Und es sind so viele Stellen, wo man halt auch sieht, das sind so typische Sachen, die passieren. Keiner achtet darauf, wo werden eigentlich die Mails gespeichert. Keiner achtet darauf, wo werden irgendwelche Dokumente dann noch zwischengespeichert und so. Aber die sind dann alle irgendwo auf diesem Speicher drauf. Und ich glaube, das ist echt ein mahnendes Beispiel. Ich glaube, man muss sich einfach vorstellen, so ein bisschen, manche sagen ja, wenn ich was bei Facebook, auch wenn es privat ist oder so, hochlade irgendwo, muss ich davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwie in die Öffentlichkeit kommen kann. Und ich glaube, man muss schon immer bei seinem Rechner auch denken, wenn man eine SSD oder irgendwas hat, man muss immer irgendwie denken, aus welchem Grund auch immer das passieren kann. Was würde eigentlich passieren, wenn ich wenn die Platte jemals klaut oder so?
Genau, das muss doch gar nicht passieren. Das reicht doch, wenn das Zeug offen rumliegt, ein Schädling auf den Rechner und der Schädling hat Zugriff auf all die Daten, die da sind. Also selbst wenn man die SSD verbrennt hinterher und sagt, ich gebe die nicht aus der Hand, selbst dann ist man von solchen Sachen womöglich nicht gefeit.
Ne? Das heißt, du musst eigentlich auch, wenn das alles bei dir in deinem engen Kreis und alles ist, du musst immer davon ausgehen, es ist unwahrscheinlich, aber es kann passieren, das Ding kommt in die fremde Hände und was passiert dann? Ist es dann geschützt? Welche Daten sind drauf? Sind da mehr Daten drauf, als drauf sein müssen?
Ja. Datenhygiene ist es eigentlich. Ja, ne? Man muss relativ viel Zeug wegräumen und wegschmeißen und darf es eben nicht aufheben. Ja.
Und man muss sich dafür interessieren, was passiert eigentlich, was macht diese zugekaufte Software auf meinem Rechner? Nicht einfach nur sagen, Microsoft wird das schon machen oder der andere Dienstleister wird es schon irgendwie hinkriegen, sondern man muss sich selber Gedanken dazu machen und die alte Regel, keine Daten speichern ist das Beste. Wenn ich Daten speichere, auf jeden Fall verschlüsseln.
Ich habe noch eine Frage. Wäre es nicht bei solchen sensiblen Bürgerdaten, also wo wirklich eine Behörde mit vielen Menschen zu tun hat und deren Daten sammelt, müsste da nicht die Behörde selber schauen, dass die SSD komplett zerstört wird, also wirklich physisch vernichtet wird? Also das finde ich eigentlich angemessen, als jetzt zu sagen, ich lasse mir so einen Brief geben, da steht drauf, es wurde gelöscht.
Ja, im Prinz, also vom Gefühl
aus
her,
Meinung,
aus meiner Perspektive müsste sie das. Und es ist auch tatsächlich so, wenn Behördenrechner ausgeschrieben werden, da gibt es so ein Zauberwort, nennt sich Festplattenverwurf. Mhm. Habe ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Also Festplattenverwurf, ne, also rumwerfen mit Festplatten. So ähnlich ist es auch tatsächlich gemeint. Ich kann, wenn ich einen Rechner anschaffe, ihn ausschreiben mit und ohne Festplattenverwurf. Mhm. Schreibe ich ihn ohne Festplattenverwurf aus, ist er ein Hauch billiger. Mhm. Weil alle Komponenten, die getauscht werden im Laufe der Zeit, beziehungsweise die Festplatte oder der Datenträger, wenn die getauscht werden, gehen sie hinterher zurück an den entsprechenden Verkäufer. Der kann die also im Rahmen seiner Gewährleistung bei seinem Vorlieferanten geltend machen. Mhm. Wenn ich mit Festplattenverwurf ausschreibe, dann bleibt der Datenträger bei mir als Behörde. Er verlässt die Behörde nicht. Und das ist eigentlich genau das, was passieren muss. Das ist auch etwas, was die Behörde jetzt uns gesagt hat, werden sie auf jeden Fall in Zukunft immer machen, dass sie Ausschreibungen mit Festplattenverwurf machen und dann die Festplatten zu einem entsprechend zertifizierten Vernichter geben. Die werden dann in der Regel auch nicht gelöscht, sondern die werden einfach stumpf geschreddert. Mhm. Das ist nicht genial für die Umwelt, da sind wir jetzt wieder da drüben, aber man muss halt irgendwo abwägen, wo man da jetzt den Schwerpunkt drauf legt. Zumal das Löschen von SSDs ist nicht einfach. Ich kann eine SSD nicht einfach so löschen, aufgrund der Reservesektoren, die da drin sind, wo ich keinen Einfluss habe, welchen Daten darauf sind. Wenn ich also wirklich höchst sensible Daten habe, das war jetzt in diesem Fall noch nicht der Fall, also es war nur Sicherheitsstufe 3, da würde einfaches Löschen tatsächlich reichen. Die nächste Sicherheitsstufe müsste es tatsächlich vernichtet werden, auch nach DSGVO.
Spannend.
Ja, ich muss auch immer so schmunzeln, weil ich habe ja noch eine sehr frühe Fassung von diesem Artikel von dir schon mal in der Hand gehabt, weil du ein bisschen auch ein bisschen gucken wolltest so. Und ich muss so schmunzeln, weil ich habe relativ oft diesen Satz, den musstest du dann glaube ich ein paar rausschmeißen, doch es kommt noch schlimmer. Und man hat, wenn du das so erzählst, man ist versucht, jeden Absatz eigentlich es kommt noch schlimmer, weil es wirklich, ich habe selten so eine Geschichte erlebt. Aber deswegen, wie gesagt, umso wichtiger, die mal zu erzählen, weil das muss einem wirklich mal klar sein.
Also das ist auch das Einzige, was mich so ein klein bisschen positiv stimmt am Ende. Mhm. Also ich, ehrlich gesagt, dass der Händler was dazulernt, dass der Distributor was dazulernt, diese Hoffnung habe ich nicht. Das ist einfach, das wird so weiterlaufen wie bisher. Da geht es ums Geldverdienen und umsonst gar nichts. Die werden also nicht anfangen, Festplatten, die sie reinbekommen, jetzt zu überprüfen. Aber die Behörde, denke ich, die hat schon was gelernt. Einmal die Geschichte mit dem Festplattenverwurf, also in Zukunft richtig ausschreiben, und dann setzen sie ihr komplettes Management-System komplett neu auf unter dem Gesichtspunkt Datenschutz. Mhm. Datenvermeidung, Datenreduktion, Verschlüsselung. Also das sind jetzt die Schlüsselworte. Das haben sie jetzt, glaube ich, wirklich gelernt. Das haben sie schon angefangen Anfang des Jahres, aber das ist ja immer so, sowas dauert, und gerade in Behörden, die sind jetzt wirklich nicht die allerschnellsten. Also da habe ich eine gewisse Hoffnung, dass das auf jeden Fall besser wird.
Wobei, sorry, ich muss noch mal einhaken, aber wir haben jetzt so oft bei uns im Ticker gelesen, diese Firma muss jetzt zig Millionen Datenschutzstrafe zahlen.
Ja.
Eine Behörde muss das wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, das ist linke Tasche, rechte Tasche Problem. Also Behörden können grundsätzlich keine Bußgelder bekommen. Mhm. Also wenn ich als Bürger geschädigt werde, kann ich die natürlich verklagen. Mhm. Es ist auch lustig, also streng genommen müsste die Behörde jetzt jeden einzelnen betroffenen Bürger nach DSGVO informieren, dass seine Daten in Umlauf geraten sind. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Es geht um über 15.000 Bürgerdatensätze. Mhm. Wollen die sich jetzt hinsetzen, das alles ausklamüsern und dann die einzelnen Bürger anschreiben? Ich bin da nicht sehr optimistisch, aber das wäre das, was sie eigentlich das tun müssen. Müssen sie
eigentlich tun, ja.
Aber die andere Sache mit Strafen, nee, gibt's nicht. Weil, wie gesagt, das ist linke Tasche, rechte Tasche. Ne? Ja, also wenn die an den Staat, wenn der Staat an den Staat Geld bezahlt, dann ist es nutzarm.
Ja. Ja, krasse Geschichte. Ich weiß gar nicht. Ich kann gar nicht mehr sagen. Ich glaube, da müssen wir jetzt hier auch mal Schluss machen, weil ich glaube, schlimmer kann es eigentlich nicht gehen.
Warten wir es ab.
Mal gucken. Ich hoffe, schlimmer wird es nicht mehr. So, ich würde sagen, Schluss für heute. Guckt euch die CT an. Wir wünschen euch schon mal frohe Feiertage, falls ihr es noch vor denen euch anguckt. Schreibt uns an uplink@ct.de, wenn ihr noch irgendwie Kommentare habt oder kommentiert das YouTube-Video oder das heiße Online-Video oder wo auch immer ihr uns anguckt oder zuhört. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Nächste Woche ist eine ungewöhnliche Uplink-Sendung, denn wir sind auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig. Wenn ihr da seid, schaut doch mal bei uns vorbei, und die Kollegen wollen von dort irgendwie die Sendung machen. Ich hoffe, das klappt auch gut. Und 2 Wochen später machen wir unsere berühmt-berüchtigte Prediction-Vorhersagen-Rückblick, Jahresrückblick-Sendung. Da habt ihr auch schön beigetragen, weil ihr bei unserer Umfrage mitgemacht habt und dort auch Vorhersagen uns einschicken konntet. Das werden wir da alles berücksichtigen. Und zum Schluss, wenn euch ein bisschen langweilig ist über die Feiertage, es gibt ja nicht mehr so viele Meldungen dann im News-Ticker, wenn ihr die CT dann schon ausgelesen habt unter dem Weihnachtsbaum, dann möchte ich euch noch ans Herz legen, schaut gerne in unseren anderen Podcast rein, nämlich ct.de/stories, STORIES. Das sind unsere CT-Stories, richtig schön vorgelesen. Und Christian meinte gerade, die Kollegen machen zu Weihnachten auch noch mal ein paar Sonderfolgen. Da gibt es über die Feiertage ein paar extra Weihnachtsgeschichten, ne?
Genau, Weihnachtsgeschenke für euch.
Alles klar, also da werdet ihr ein paar Folgen zusätzlich sehen. Und natürlich ct.de/Auslegungssache. Auslegungssache ist unser Datenschutz-Podcast, genau.
Passt ja ins Thema.
Passt heute sehr gut ins Thema, ja. Genau. Wir werfen den Ball rüber. Die erklären euch alles, was man eigentlich tun muss, wie man es richtig macht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aller spätestens nächste Woche auf dem Chaos Communication Congress. Ciao.
Bis dann.
Tschüss.